Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist das Fest der Verborgenheit Gottes. Christus wird verborgen. Sein Gesicht entzieht sich dem Anblick der Seinen. Er geht ein in Gottes Unsichtbarkeit und beweist damit, dass er im vollen Sinne auferstanden ist und dass sein Leib durchdrungen ist von der Gottheit und dass Leib und Seele verklärt göttliche Eigenschaft angenommen haben im vollen Sinne. Gott ist verborgen und Gott ist sichtbar. Beides ist und bleibt wahr. Ich bleibe bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist im vollen Sinne zu verstehen. Und es ist das spezifisch Katholische, davon überzeugt zu sein, an die Kirche zu glauben, als an die Fortsetzung dessen, was an Christus sichtbar gewesen ist. Die Fortsetzung seines Fleisches. Denn die Kirche ist wesenhaft nichts anderes als Christus und seine Erlösungstat und seine Verkündigung. Und Christus ist gegenwärtig und wirkt als Papst, als Bischof, als Priester. Und auf der anderen Seite Maria, die diese sein Wort und sein Werk ganz in sich aufnimmt, die Vollbegnadete. Damit ist die Kirche fertig, wie ich kürzlich ja sagte. Eines weiteren bedarf es nicht. Christus braucht dich und mich nicht. Wir sind in dem Maße Kirche, wie wir in das Ja-Wort Mariens einsteigen, in ihre Hingabe, mir geschehe nach deinem Wort, sodass ihre Hingabe fürbittweise uns angerechnet wird, sodass wir im Vertrauen auf ihre Hingabe Christus unmittelbar begegnen können. Aber eben, wir sehen ihn, wir hören ihn in klaren Aussagen, in Menschenworten, die das signalisieren und garantieren, was über Raum und Zeit hinausgeht. Gott ist greifbar und fassbar und wahrnehmbar. Wir schauen ihn in den heiligen Mysterien und wir hören ihn in seinem Wort und wir lesen ihn, wenn wir die heilige Schrift aufschlagen, den großen Liebesbrief Gottes an dich. Und dann gilt das andere Wort, euer Leben ist mit Christus verborgen im Schoße des Vaters. Alles, was wir sehen, was wir an entrückten Stellen in heiligem Abstand staunend, erschauernd wahrnehmen, ist der reale Reflex, die reale Projektion dessen, was in dir und in mir ist. Verborgen ist unsere Tiefe in Gott. Das ist ein unerschöpfliches Geheimnis. Schon von der Schöpfung her. Du bist Gedanke Gottes. Sein Zer in deiner Tiefe. Licht, Herrlichkeit. Denn Gottes Gedanke ist Herrlichkeit. Aber infolge des Sündenfalls, infolge der Verweigerung, die das Menschengeschlecht in Adam und Eva vollzog, ist der Mensch von sich selber getrennt. Er lebt als das Nichts seiner selbst, als die Lüge seiner selbst, außerhalb seiner Eigentlichkeit, als Zufall, Die Masse der Menschen ist eine Masse von Zufällen, zusammenzählbaren Zufällen, Produkte der zufälligen Zusammenkunft von Chromosomen, Ergebnis dessen, was man schon bei Ur-Uropa und Ur-Uroma festgestellt hat. Das alles ist auf eine bestimmte zufällige Weise zusammengekommen. Heraus kommt dann ein Charakter körperlicher und seelischer Art. Und bei den allermeisten Menschen ist es so, dass sie nichts anderes sind als Produkte dieser Zusammensetzung der Chromosome. Und wie sie mit 4 Jahren waren, so bleiben sie im Wesentlichen bis 60, 70. Denn sie ändern sich nicht und sind scheinbar hoffnungslos ihren Charakteranlagen ausgeliefert. Aber der Mensch als solcher, du in deiner Einmaligkeit, weißt über diese ganze Zusammenfassung von Zufälligkeiten hinaus. Du bist kein Produkt von Vererbung und Umwelt, du bist kein Resultat, sondern du bist Gedanke Gottes. Und der Zugang zu dir und zu deiner Tiefe ist durch das Blut des Gottmenschen wieder geschaffen worden. Und die Menschen, in denen ihr eigentliches Sein über die Zufälligkeiten ihrer charakterlichen Veranlagung triumphierte, das sind die Heiligen. Da kommt ihre menschliche Einmaligkeit und Eigentlichkeit, Unvergleichlichkeit zum Ausdruck, dass das Menschsein in einem jeden von ihnen einen eigenen, unverwechselbaren, unwiederholbaren Ausdruck gefunden hat. Das kommt zum Vorschein bei den Heiligen. Darum kann man niemand weniger kopieren als die Heiligen, denn das Heiligsein besteht ja gerade in der vollkommenen Einmaligkeit. Unverwechselbarkeit. Es kommt daher, dass du nun wieder Zugang gefunden hast zum Gedanken Gottes. Und wenn Gott einen Gedanken hat, dann ist das nichts, was in ihm, an ihm hängt. In Gott gibt es nicht dieses und jenes. Gott ist vollkommen einer und eines. Darum ist der Gedanke Gottes, den Gott von dir denkt, selber identisch mit Gott. Das ist ein unergründliches Geheimnis. Und darum mündest du in deiner Tiefe in Gott. Und Gott hat dich wieder hineingeholt in deine eigene Tiefe und in sich selber, sodass er in dir wohnt. Und in dir ganz präzise gesagt, der Himmel ist. Die Predigt lebt von der Wiederholung. Der Inbegriff der Predigt ist die Wiederholung. Immer und immer wieder. Lesen Sie Johannes, ständige Wiederholung. In kreisspiraliger Weise taucht immer wieder dasselbe auf, aber dann immer jeweils unter neuem Gesichtspunkt und neuem Glanze. Neuer Tiefe, erneut erstaunlich. Nicht das bisher Erkannte ablösend, sondern bestätigend und bekräftigend, aber in einer erleuchtenden Weise bestätigend, staunenerregend. Darum muss immer wieder dasselbe gesagt werden. Und wir haben es nötig, dass uns immer wieder gesagt wird, denn wer denkt, obwohl er es tausendmal hört, denn real daran, dass tatsächlich in ihm der Himmel ist, wie das von mir so oft zitierte Wort des Angelus Silesius heißt, halt ein, wo eilst du hin, der Himmel ist in dir, suchst du ihn anderswo, du fehlst ihm. Für und für. Aber trotzdem, ich garantiere euch, morgen wieder, da oben ist ja schließlich noch der Herrgott. Und wir sind da unten die Menschen, außerhalb des Herrgottes. Und er wirkt von oben nach unten, wie der falsche Himmelsbegriff. Himmel und Himmel, ist ein Wort für zwei völlig verschiedene Begriffe. Also lässt sich nicht austreiben, die Vorstellung besteht, von oben über Wolken und Sterne, da wohne Gott und seine Rechten. Christus ganz wörtlich und bildlich setzt sich das in den Gehirn fest. Irgendwie muss man ja eine Vorstellung haben, gewiss. Aber man soll wissen, dass sie falsch ist. Er ist nicht oben und wirkt, daher kommt ja auch das mit den Bittagen. Nichts gegen Bittagen, nichts gegen die Segnung von Fluren und Feldern. Warum soll auch nicht die Erlösungsreligion einige naturreligiöse Anhängsel haben? Schließlich wirkt sich die Erlösung, die Erneuerung, die Verklärung auf das Materielle aus. Und es muss auch ein Exorzismus gesprochen werden, über den bloßen Stoff, über die vegetative und animalische Welt, damit auch da die Dämonen rausgehen und alles dem Reiche Gottes dient, im Sinne des Gottesreiches und unter die Schutzglocke der väterlichen Führung gerät. Darum werden die Felder gesegnet. Davon werden die Kartoffeln natürlich nicht dicker, aber alles gerät dann unter die führende Gewalt des himmlischen Vaters, soll man ruhig tun. Aber dass ausgerechnet die Pitare vor dem Fest Christi Himmelfahrt gelegt worden sind, verrät einen absoluten Aberglauben. Nämlich der Himmel wird dann gleichgesetzt mit dem Himmel da oben, von oben kommt der Sonnenschein, der Regen, der Tau, der Nebel. Und also hat die Himmelfahrt was mit dem Wetter zu tun. Und offenbar ist ja Gott vorrangig damit beschäftigt, das Wetter zu regulieren und die entsprechenden Apparate zu bedienen. Und darum ist es angezeigt, vor Himmelfahrt die Fluren zu segnen, damit es dann auch vom Himmel her entsprechend günstig regnet oder die Sonne scheint. Glatter Aberglauben. Das darf man nicht leicht nehmen. Das hat man so leicht genommen. Und gesagt, das schlichte, gläubige Volk soll das doch ruhig so annehmen. Eben nicht. Nein. Es gibt für uns kein schlichtes, gläubiges Volk, sondern die Frau Christi, die hinaufgehoben wird zur Höhe des Christus und zur Höhe dessen, was der Priester weiß. Das ist nicht hier der gescheite Priester und die Priester, die so tun, als wären sie so gescheit, dass die Gemeinde sowieso nicht verschwindet, gerade dies sind es am wenigsten. Sondern der Priester ist dazu da, seine Weisheit mitzuteilen und die Gläubigen einzuweihen in seine Weisheit, Kraft seiner göttlichen Autorität. Denn die Autorität ist dazu da, den Abhängigen hinaufzuheben, in die Sphäre der Autorität, in die Sphäre des Ursprungs. Sehen Sie, Himmelfahrt, Himmel, oben, unten, senkrechte Wacke, führen von mir immer wieder diese Worte, die sinnbildlich aus dem Bereich des Räumlichen genommen sind. Es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen immer wieder diese Begriffe oben und unten und so weiter gebrauchen. Senkrecht, was heißt das? Senkrechter heißt die Beziehung des Urhebers zum Abhängigen. Des Urhebers von dem, der aus ihm geworden ist. Des Ursprungs zum Urspringenden. Diesmal ist es unterbrochen worden. Jetzt wird es wiederhergestellt. Dadurch, dass der Urheber selber zum Abhängigen kommt. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das heißt, und der Psalmvers muss hinzugenommen werden, ich nehme Gefangene mit. Für die Freiheit Gefangene. Die Gefangenschaft nimmt der Gefangene mit. Das heißt, dich und mich hinein in die Höhe seiner selbst und seines Vaters. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, die Senkrechte. Denn der Urheber kommt und bietet sich an. Der gekreuzigte Gott. Und Ja sagen muss der freie Wille. Und der freie Wille ist des Einzelnen. Und darum gehört er ganz dir, der erscheinende, menschgewordene, sich opfernde, geopferte Gott. Ungeteilt dir. Du kannst dich nicht verstecken, wie im Klassenzimmer, in einer Masse, in einem Wir. Sondern du allein, auf freier Pläne, ungeschützt, barhäuptig, bist ausgeliefert diesem allgewaltigen Angebot. Und wenn du Ja sagst, wirst du hinaufgehoben. Das ist die Senkrechte. Also hineingehoben in den Urheber. Oben, unten. Wir gebrauchen es ja sinnbildlich auch sonst in unserer Umgangssprache. Banales Beispiel. Wir sind auf der Zugspitze oder auf dem Feldberg und reden von der Regierung. Sagen wir in Bonn. Da sagen wir, die da oben in Bonn. Räumlich sind wir weit über den Bonn ist Tiefebene. Aber die sind da oben, weil wir, was das Funktionieren des Gesellschaftlichen anbetrifft, von denen abhängen. Die stehen in einem gewissen Ursprungsverhältnis vor uns. Dann sagen wir die da oben. Genauso ist das auch im Zusammenhang mit Gott zu verstehen, das Oben und Unten. Senkrechte, Waagrechte. Die Waagrechte ist die Innerwelt. Voller Schranken, voller Grenzen, absolut hoffnungslos, voller Varianten des Nichts. Eine tödliche Misere, ohne Aussicht, ohne Verheißung. Trostlos, das ist die Innerwelt. Die ist durchbrochen worden, dadurch, dass nun er hineingekommen ist, um mich hinaufzuheben. Das heißt, in sich hinein. Und darum ist die Aufgabe des Priesters als Christus, die Braut mit sich zu vereinen. Das heißt, den gläubigen Ja-Sagenden immer mehr einzuweihen, damit Ehe werde. Und Ehe steht im Zeichen, die Gottgewollte, die Einehe, der absoluten Ebenbürtigkeit. Und wenn es heißt, der Mann ist das Haupt und die Frau ist der Leib, dann ist das zu verstehen im Sinne des Pleroma. Die Frau ist die Bestätigung des Mannes. Die Fülle, die Erfüllung, ganz präzise, gar nicht romantisch, pathetisch, sondern ganz präzise, spiegelnder Brunnen, ratgebende, um den Mann Wissende, in ihn eingeweihte und sein Wissen in sich tragend, gebärend, um ihn zu bestätigen und aufzufordern und zu ermuntern. Das ist die Würde, die königliche Würde der Frau. Mit Gleichberechtigung hat das natürlich wunderbar gar nichts zu tun, sondern mit Ebenwürdigkeit. Das wäre einfach ein objektives Verbrechen. Verbrechen ist ja Legion. Der Priester einfach sich in seiner vermeintlichen Höhe wahrt und die dummen Gläubigen unten lässt, mit erhobenem Zeigefinger sagt, es genügt, wenn ihr schön anständig seid, die Gebote haltet, und je mehr ihr wisst, desto schlimmer ist es, so frecher werdet ihr nur, ihr braucht nichts zu wissen, ihr braucht nur in den Himmel zu kommen. Das ist ja praktisch der mohammedanische Standpunkt. Das könnte genauso gut ein Imam sein, der so handelt. Das hat mit Erlösung und mit Christus rundherum nichts mehr zu tun. der die Jahrhunderte alte Hypothek, die auf uns lastet und die Bedingungen dafür geschaffen hat, dass die Katastrophe kommen konnte, sonst wäre sie nicht gekommen. Das ist Himmelfahrt. Er nimmt uns mit und taucht uns hinein. Gott hat seinen Diener Josef Müller zu sich genommen. Das ist eine Taufanzeige, seine Beerdigungsanzeige. Wenn nämlich am Sterbebett du noch nicht in Gott bist und Gott dich noch nicht zu sich genommen hat, dann ist alles zu spät. Dann nimmt er dich nicht mehr zu sich. Aber es ist nicht auszutreiben. Da oben ist er, hier unten sind wir und dann fliegt die Seele himmelwärts, weit, weit weg. Und guckt von oben dann nach unten in das Gewimmel. Das wäre eine richtige Taufanzeige. Gott hat oder wird dann und dann die oder den zu sich nehmen. Ach, Mensch, welch Erschrecken. Vorausgenommene Todesanzeige, nein, Taufanzeige. Und alles, was auf dem Grabstein steht, ist sowieso korporlos. Denn der Betreffende ruht da nicht in Gott, aber das habe ich ja nächstes Mal gesagt. Nein, wir sind jetzt schon objektiv im Himmel. Und der Himmel ist in uns. Das ist die große Botschaft. Wir sind hineingenommen ins Innere. Das heißt, Gott ist nicht nur in uns, weil er all die gegenwärtig ist. Würde uns wenig nutzen. All die gegenwärtig ist er als der alles Erschaffene. Gewiss. Da ist er als der eine gegenwärtig, denn wenn Gott nach außen wirkt und außerhalb seiner etwas ins Dasein ruft, dann wirken alle drei Personen als eine Ursache der Erschaffung zusammen. Deshalb erscheint denen, die draußen sind, Gott als der eine, wie ein monolithischer Block. Aber wir sind ja nicht mehr draußen, sondern drinnen. Und drinnen ist Ekstase, Flamme, Liebe, Feuer. Was dasselbe ist wie die ewige Ruhe. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Das heißt, nimm sie hinein in die Überfülle, ins Übermaß deiner Wonne, deiner Macht, sodass jeder einzelne Mitte ist, bedient von den Heerscharen der Engel und gepriesen, bewundert, bestaunt. Und hineingenommen ins ekstatische Feuer. Da die Personen in Liebe kreisen und ineinander wohnen, dort auf Seiten des Sohnes bist du jetzt schon beteiligt, verhüllt vom Kreuz. Und die Macht Gottes wirkt sich im Kreuz aus und in deiner Schwachheit, in deinem beständigen Fallen und Aufstehen. Und einen beständigen Wiederanfang. Da wirkt sich die Macht Gottes aus. So bist du in ihm, dass seine Liebe dir ganz gehört. Und wenn du die Augen schließt, jede wahre Frömmigkeit ist Mystik, da ist das das stille Kämmerlein, das Christus anspricht, das Brautgemach. Und drinnen gewahrst du die drei göttlichen Personen in ihrer Unendlichkeit, die miteinander reden, über wen? Über dich. Ewige Liebesgespräche über dich führen. Dort versenke dich, schließe die Augen, damit dein Leben mit Christus im Schoße des Vaters verborgen sei. Und das Wesen der Frömmigkeit ist die Verborgenheit. Die Frömmigkeit zeigt sich dadurch, dass es sich nicht zeigt. Die Frömmigkeit immer bemerken, ist schon verdächtig. Aber sehen Sie, diese ungeheure Tiefe, lassen Sie mich dazu noch drei Sachen sagen. Erstens, lesen Sie die Heilige Schrift. Die Jünger schauen nicht mehr das Antlitz Jesu. Das ist die kleine Weide, die wir auf uns lassen als Kreuz. Wir schauen nicht dieses Gesicht. Aber der Tröster tröstet uns darüber hinweg. Deshalb wird der Heilige Geist der Tröster genannt. Damit wir ihn anrufend und in Anspruch nehmen, beim Lesen der Schrift sein Antlitz vor unser geistiges Auge bekommen. Und das Antlitz Jesu wird erahnt in den Ikonen. Sie müssen von oben nach unten betrachtet werden. Von der Stirn über die Augen wird erst die ganze Gewalt dieses Antlitzes deutlich. Kühn. Höchst vom Genie gekennzeichnet. Feurig, leidenschaftlich, festlich, milde. Diesen Sterbegebeten sei herrlich. Heißt vom festlichen und milden Antlitz des Erlösers. In den Reliefs der Kathedralen, in den Gemälden von Giotto, El Greco, Francesco, ahnen wir sein Antlitz. Und es ist eines der entsetzlichsten objektiven Gotteslästerungen, was mit seinem Antlitz geschehen ist. Bis hin zu dem Standardantlitz, das in unseren Kreisen um ein Land geht. Dieses peinliche, gotteslästerliche Gesicht. Den feuchten, perversen Jünglingsaugen. So eine objektive Gotteslästerung. Bedenken Sie also, dass Sie nicht Schriftchen, Heftchen, Erscheinungschen, Botschaftchen und all diesen ganzen Zauber lesen, sondern dort, wo Sie wirklich wissen, da spricht er. Da lesen Sie. Da rufen Sie den Heiligen Geist an. Da bekommen Sie ihn vors Angesicht. Und dann, wenn Sie aus dieser Ungeheuerlichkeit heraus leben, dann wird daraus ein Mensch strahlend, kräftig, unmittelbar, durchsichtig, lachend, erhobenen Hauptes. Keine verquisselte, sentimentale Nudel, wie man so oft hat. Leider. In sich vermuckt, geduckt, unklar, verhangen, engstirnig, abergläubig, fetischistisch, so wimmelt's doch in unseren Reihen. Leider, großen Staat können wir mit vielen Tausenden, weiß Gott, nicht machen. Leider, kein Vorwurf, eine Diagnose, eine Krankheitsdiagnose, eine falsche Vorstellung von Frömmigkeit steckt dahinter. Der wahre Fromme steckt an durch seine starke Ausstrahlungskraft. Durch sein lachendes, freies Wesen. Und er findet einen Gewinn darin, sich selber zu überwinden, anzupacken und sich und sein Schicksal in den Griff zu bekommen. Stattdessen hat man heute, gerade bei jungen Menschen, ich erlebe es ja doch laufend, man hat es mit immer mehr Psychopathen zu tun. Die können dies nicht und die können jenes nicht, und jeder braucht was, und der braucht dies und der braucht unbedingt das. Und das kann ich nicht und das muss ich haben und so weiter und so weiter. Das wäre ich verrückt und das kann mir niemand zumuten. Und dann bricht das über einen ein, jenes über einen ein. Menschenskind, was sind das alles für Kümmerlinge? Dieses Geschlecht, dieses Weiche, leider Weichtiere, ist geradezu da, um niedergemäht zu werden. Dieses Volk, dieses Geschlecht ist reif für den Untergang. Wenn ich Tater neuer Stärke entstehe, die aus der Kraft des Innewohnen Gottes sich ihm selber überwinden, anpacken, lachen, stark sind und die bringen auch wahre Opfer im Verborgenen. Amen.